Ja, ja, hallo, it's me, it's Kloppo, ich bin's. Ja, 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 Lars Ricken überlegt jetzt den Sancho zurückzuholen. Ja, und ich habe ihm gesagt, das wäre ja mal was. Da würdest du auch mal was auf die Kette kriegen. Ja, ja. Aki habe ich das auch geschrieben, ja, aber der hat ja kein Handy mehr. Der macht alles wieder mit Faxgerät. Ja, worüber redet ihr noch? Ja, Knob, Holtkamp.
Die Bayern stehen mit einem halben Bein oder ich sag mal mit einer etwas größeren Kniescheibe im Halbfinale der Champions League. Kann man das so sagen? Darüber sprechen wir jetzt. Wie gefährlich ist dieses Ergebnis oder ist das jetzt schon die halbe Miete tatsächlich gegen Mbappé und Real? Was ist von denen zu erwarten jetzt im Rückspiel? Das ist sicher spannend. Und die andere Borussia, also nicht Borussia Dortmund, sondern Borussia Mönchengladbach, die wird Kalli gleich auch nochmal thematisieren. Da geht es um seine Top-11.
Ja, ja, und wir sprechen auch noch über ein bisschen Kreisliga und wir tauchen natürlich in das ein oder andere Geheimnis des Profifußballs ein, denn da weiß unser Kalli am allerbesten Bescheid von allen Podcastern in dieser Republik und deswegen solltet ihr dranbleiben. Wo ist der überhaupt schon wieder, der Kallmund? Wo ist denn der Kalli? Komm, wir fangen an. Kalli?
Der Quatsch mit Manuel Neuer gerade noch über die WM.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Ich bin immer noch geschockt, Tobi. Ich kann das immer noch nicht verarbeiten.
Weil du bei eurer ersten mittrainiert hast, wie du mir erzählt hast diese Woche. Oder was hat dich so mitgenommen?
Also ich trainiere immer mal wieder bei der ersten Mannschaft mit. Da muss ich erstmal den Jungs Danke sagen, dass sie das mitmachen.
Dass ich, was sind das, 20-Jährige oder was?
Auch, ja, ja, 20, 25. Dass die mitmachen, dass ich mitmache. So muss ich das sagen. Ja, aber das ist gut. Also du merkst halt irgendwann, dass du auf jeden Fall fit bist. Und als ich dann, und deswegen Thema geschockt, als ich dann den Manuel Neuer gesehen habe im Tor mit 40 gegen Real Madrid, da war ich natürlich geschockt, dass der jetzt nicht mit zur Weltmeisterschaft fährt bei dieser Weltklasse-Leistung. Aber ich wollte nur sagen, ich kann nachvollziehen, dass man auch im höheren Alter durchaus noch in der Lage ist, Top-Leistungen abzurufen. Ich bin auf einem guten Weg, so will ich das mal formulieren. Durch das Training.
Also ich würde dich nicht mehr in die Oberliga-Startelf nehmen und ich würde auch Manuel Neuer jetzt nicht mehr mit zur Weltmeisterschaft nehmen. Insofern würde ich euch beide in einem Atemzug nennen. Ist das okay?
Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich war schon vom Fernseher da an dem Dienstagabend, war ich schon echt, muss ich sagen, begeistert, was der da rausgeholt hat. Das war wirklich wie 2014 bei der Weltmeisterschaft, muss man sagen. Und daran siehst du, wenn der Kopf sagt, so, heute zählt es, heute ist es wichtig, was du in der Lage bist zu leisten als Mensch. Jetzt ist das natürlich ein Vollprofi, steht voll im Training, aber trotzdem muss man sagen. Finde ich schon geil.
Also ich verstehe euch beide. Wenn ich jetzt beim DFB noch am Ruder säße, würde trotzdem alles versuchen, ihn mitzunehmen und sagen, pass auf, Junge, du bist jetzt 40 Jahre, du hast so viel Verdienste für die Nationalmannschaft, du bist so ein großartiger Torwart. Du würdest uns so gut tun, wenn du als dritter Mann den Jüngeren oder den jetzt nicht so bekannten ein bisschen den Nerven, den Rücken stärkst. Das würde uns gut tun, wenn richtig der Baum brennt, kämst du mal rein. Das würde ich mit allem versuchen. Ich würde mich so lange bei dem auf den Schoß setzen, bitte keine Luft mitkriegt und sagt, komm, ich mache es. Also ich bin auch jetzt gegen dieses Hin und Her, da gebe ich dir recht, Matze. Aber wenn ich ihn überreden könnte als Nummer 3, so als große Versicherung auf der einen Seite und auf der anderen Seite so ein bisschen als Motivator für die anderen beiden Torhüter Nummer 1 ne, und Nummer 2 zu geben. Da würde ich alles für geben. Warum soll denn nicht mal da 3-4 Wochen mit einer USA fliegen?
Aber Tobi, das wäre das erste Mal, dass die deutsche Mannschaft dann im Eröffnungsspiel mit einer Nummer 3 startet. Das macht ja auch keinen Sinn.
Hörfehler?
Nein, der Nummer 3 hast du gesagt. Aber ich sag mal so, wie der da gespielt hat, kannst du den doch nicht auf der Bank setzen.
Ja, ich habe doch jetzt gesagt, natürlich wird der spielen. Habe ich jetzt versucht, für ihn eine Lösung zu finden, wo er mit jetzt zum Trainerteam, zum Betreuerteam, seine Erfahrungen, ein bisschen Dankbarkeit für die lange lange DFB-Zeit, so, ja, das ist ja nicht unmöglich, ne? Oder habe ich jetzt, oder habe ich jetzt ganz Böses oder Blödes gesagt? Nee,
super, super.
Nee. Aber es gibt nur ein Problem in dieser ganzen Geschichte. Und das ist die Personalie Julian Nagelsmann. Denn wir wissen ja, dass es eine persönliche Vorgeschichte gibt bei den beiden. Und ich glaube, nur die steht auch dieser Ehe Fußball-WM 2026 und Manuel Neuer im Weg. Weil damals bei den Bayern einfach sein wirklicher bester Freund und Trauzeuge Toni Tapalovic, der immer sein Torwarttrainer war, den er schon aus Schalke mitgebracht hatte, ne, der wurde einfach abgesägt von Julian Nagelsmann. Das fand Manuel Neuer wahnsinnig doof. Mittlerweile ist Toni Tapalovic Hansi Flick gefolgt und ist ja beim FC Barcelona wahnsinnig erfolgreich als Torwarttrainer. Die Connection ist immer noch enger am engsten zwischen Manuel und Toni. Aber das ist ein Ding, das einfach so sehr zwischen ihnen steht, dass es da, glaube ich, auch wenn ich es mir anders wünschen würde, weil nichts wäre besser, als wenn nochmal diese Motivationsspritze, wow, Manuel Neuer fährt nochmal, ne, weil die ganze Welt hat Respekt vor ihm, fährt nochmal für Deutschland zur WM.
Ja, aber warte erstmal.
Ich würde es mir total wünschen, aber ich glaube, es passiert nicht.
Aber warte erstmal ab. Noch ist ja die WM nicht da. Jetzt stell dir doch mal vor, der verletzt sich da, unsere jetzige Nummer 1. Dann hat der Julian Nagelsmann ein echtes Problem. Und dann muss er eigentlich im Sinne der Nation, das muss man einfach sagen, da hat er auch eine gewisse Verantwortung, müsste er dann auch wirklich den Schritt auf den Neuer zugehen. Ob er dann Ja sagt, das ist ja, das steht ja auf einem anderen Blatt. Aber er müsste dann alles daran setzen und versuchen, das bringt der Job dann auch ein Stück weit mit sich, ist meine Meinung. Aber noch ist es ja nicht so weit. Jedenfalls, ich wollte nur sagen, das war auf jeden Fall eine Mega-Leistung und ich war da wirklich begeistert. Also da gibt's, der hat gespielt wie ein 25-Jähriger.
Und das ist ja auch wirklich, wenn du die Bundesliga durchgehst, weil du sagst, wen sollte man da nehmen? Das wird ja auch dann eng, ne? Weil die Dortmunder haben einfach die Nummer 1 der Schweiz drinstehen mit Kobel. Der Marc Flecken, der jetzt in Leverkusen im Tor steht, ist bei den Holländern im Tor. Also selbst wenn du jetzt sagst, ja, wir haben ja noch 3-4 andere, also auch Marc-André Ter Stegen steht einfach nicht zur Verfügung. Du kommst schon gar nicht nur jetzt aus emotionalen Gründen und weil es einfach nochmal das große letzte Denkmalturnier wäre, sondern einfach auch rein aus sportlichen Gründen, kämst du einfach an Manuel Neuer dann oder an diesem Gespräch Nagelsmann Neuer eigentlich nicht vorbei. Nee.
Ja. Na klar, da soll am besten der Rudi Völler noch dabei sein. Dann ist das doch ein gutes Dreiergespräch.
Ja, ist richtig.
Ja, ich habe übrigens gerade mal mir was zu essen geholt. Vielleicht können die Hörer schreiben. Vielleicht können die Hörer mal schreiben, was ich mir geholt habe, ob sie am Schmatzen erkennen können, ob es ein Schokoriegel ist, ein Apfel, ein Butterbrot oder ein Müsli. Das könnte man einfach mal schreiben. Und wenn man kann, oh, das schmeckt mir. Oh, alles klar, jetzt habe ich's. Ich höre jetzt auch auf, weil das ist ja als respektlos angemutet worden hier bei unseren Hörern, die uns auf jeden Fall weiter schreiben mögen bei Spotify oder sonst wo, weil wir das ja geil finden und weil da ja auch immer wichtige Informationen und manchmal auch gute Ansätze dabei sind. Deswegen sage ich jetzt einfach schon mal Danke. Tobi, du wirst uns gleich noch ranführen.
Das Thema Essen war jetzt wirklich vorbei. Jetzt machst du wieder auf.
Ich wollte aber noch was ganz kurz eben sagen zu meinem Kreisliga-Training, Tobi, weil das hast du ja so schön eingeleitet am Anfang. Ich kann euch nur sagen, dass man auch, wenn man über 40 ist und auch noch weiter entfernt von diesem Datum, dass das echt gut tut und dass man wirklich fitter ist und fitter wird, wenn man dieses Fußballtraining macht, als man glaubt. Und es ist einfach geiler noch als Joggen. Das kann ich wirklich an der Stelle sagen, weil du dann wirklich auf einmal mit einem Mannschaftskollegen anfängst und diskutierst über so eine Szene, so ein Abwehrverhalten und regst dich dann 5 Minuten darüber auf und haust dir dann die Argumente um die Ohren und du vergisst darüber wirklich alles, also auch deine beruflichen Themen, deine Alltagsthemen, du vergisst alles, du tauchst in den Moment ein. Das finde ich beim Joggen, ich persönlich jetzt, nicht ganz so, weil du ja trotzdem beim Laufen zwar Atmung und so, du denkst aber nach beim Fußball gar nicht. Also das ist wirklich genial. Also ich kann nur jedem raten, wenn ihr mal gespielt habt, geht wieder irgendwo zum Training. Versäumt das nicht. Und man kann es auch im fortgeschrittenen Alter noch tun. Man wird wieder fit.
Geil. Und dann auch, macht ihr das so richtig mit Arschschießen dann auch nach dem Abschlussspiel oder sowas? Also es ist so richtig nochmal Vibes aus dem Amateurbereich.
Das nennt sich ja, das ist ja Rot-Weiß-Horn, da gibt es dann den Esel der Woche, gibt's. Und das ist dann eigentlich so, dass einer vorne am 16er steht, das bin dann meistens gerne ich, der den Ball ablegt und, oder wenn ich nicht da bin, macht es natürlich ein anderer logischerweise. Und dann wird so lange aufs Tor geschossen, bis der Letzte nicht getroffen hat. Also bis, wenn du triffst, bist du raus, also kannst du kein Esel der Woche mehr werden. Und wenn du aber jemanden dann am Ende, wenn der zuletzt nicht getroffen hat, ich glaube, ihr habt es verstanden, der kriegt dann ein T-Shirt, das ist dann der Esel der Woche. Und das ist, finde ich, natürlich sehr lustig.
Und das hast du jetzt mit nach Hause genommen, ne?
Bitte?
Hast du es mit nach Hause genommen?
Na, ich sag ja, ich bin derjenige gewesen, der dann da ablegt, weil die anderen Jungs natürlich im Ligabetrieb sind, die müssen ja fitter sein noch als ich und die sollen ja auch das Torschusstraining üben. Also von daher stehe ich dann am 16er, kriege den Ball zugespielt, legt dann auf links oder rechts und dann wird draufgezimmert und der als letztes nicht getroffen hat, der ist dann sozusagen der Depp, so will ich jetzt mal formulieren. Und das ist natürlich großes Gejohle und sehr lustig. Und ich muss sagen, ich habe jetzt irgendwie 3-4 Mal da mitgemacht, finde das auf jeden Fall auch wirklich amüsant.
Ey, und ich weiß aus den Profimannschaften, egal wo, ne, genau diese Spielchen sind es, die auch so einen Zusammenhalt in der Mannschaft ausmachen, egal auf welchem Niveau und egal, ob du jeden Monat, keine Ahnung, 10, 12 oder jedes Jahr 10, 12 oder 15 Millionen überwiesen bekommst, ne, am Ende so diese klassischen Brustwarzendreher oder dieses Hintern oder Arschschießen oder irgendwie so eine blöde Trophäe, ne, für den, genau was du eben gerade sagtest, brauche ich der Esel der Woche. Das gibt es in jeder Mannschaft und das machen die auch bei Realen, sich gegenseitig verarschen. Mittlerweile, keine Ahnung, mit irgendwelchen lustigen Instagram-Gags oder mit irgendwelchen Videos und überraschte, versteckte Kamera in der Kabine. Das gibt es überall und darüber schmeißen sich, egal wie sie heißen, weil am Ende sind es alle Fußballer, schmeißen sich alle weg. Auch die Mbappés, mit denen die Bayern gerade zu tun.
Ja, aber das tut ja auch der Seele ein bisschen gut, wenn man auch mal wieder locker lässt und ein bisschen entspannt und auch mal ein bisschen albert. Das wird natürlich dann hier und da von den Journalisten immer so ein bisschen, manchmal auch ein bisschen kritisch gesehen. Aber ganz ehrlich, das Leben ist ja nicht nur Ernsthaftigkeit, das muss auch ein bisschen Spaß sein und Freude sein. Und das sind ja auch gerade in der Bundesliga oder auch in der Champions League oder so ein Mbappé. Wir kennen den halt als gestandenen Profi, aber der Kerl ist, wie alt ist der denn? 26 oder 27 oder so? Der ist ja super jung. Also der ist ja quasi gerade gefühlt aus dem Ei geschlüpft. So, dass der auch mal bei dieser ganzen, bei diesem ganzen Druck und bei diesem ganzen, dieser Erwartungshaltung, dass er einfach mal Bock hat, auch mal nur ein junger Kerl zu sein, finde ich ja völlig normal. Und da sollten wir sowieso, finde ich, wieder ein bisschen mehr hinkommen, dass wir auch mal wieder albern sind. Ich sage immer so gerne in meinem Comedy-Programm, ich bin ja gerade jetzt gestartet mit meiner Tour am Wochenende. Spitzenreiter.
Ah, Premiere war am Wochenende.
Sag ich mal gerne, früher gab es Blödelbaden. Ja, können wir uns noch erinnern. Die haben einfach nur so Karl Dall und Mike Krüger und weißt du, Otto Hollerithi. Und die Leute haben sich weggeschmissen. Heute muss es immer alles total seriös und intellektuell sein. Ich finde, nein, da darf auch der Brustwarzendreher auch mal dabei sein beim Training.
Ich hatte das gesehen bei dir, dass du ja der Premiere hattest in Berlin. Ne? Ja. Da war richtig was los und Berichterstattung und Bild und Pipapo. Und dann habe ich gesehen bei dir eine Story. Du hast Manuel Neuer natürlich auch zum Spitzenreiter gemacht. Das ist ja natürlich auch ganz smart von dir, dass du jetzt natürlich die Erfolgreichen dieses Landes dann auch zum Spitzenreiter kürst.
Auf jeden Fall.
Hast darunter geschrieben, Bayern gewinnt 2-1 bei Real Madrid. Manuel, absolute Weltklasseleistung, viel besser geht's nicht. Optimale Ausgangsposition für das Rückspiel in München. Und da möchte ich einschreiten. Die optimale Ausgangsposition ist es für mich nicht. Wie würdest du das Rückspiel jetzt angehen? Ich halte einen 2-1-Sieg im Hinspiel, Auswärtssieg, für auch potenziell gefährlich.
Nein, ich halte das für deutlich besser als ein 0, als ein 2-0. Weil beim 1-2 weißt du ja, das Ding ist noch nicht durch. Wenn du beim 0-2, ja, also Bayern hätte 2-0 gewonnen, dann hätte der Trainer gesagt, ihr wisst, das Ding ist noch nicht durch und der Spieler denkt sich, 2-0, was soll denn da passieren? 2-1 ist eng. Und das wissen auch die Spieler. Da sagt auch jeder Spieler, wenn der Vinicius oder der Mbappé da gleich am Anfang ein so ein Ding, dann steht's 0-1 und dann ist das Ding schon egalisiert. Also von daher ist das ein perfektes Ergebnis. Bin ich ganz ehrlich. Das Knappere ist besser, weil du mehr auf der Hut bist. Außer natürlich ein 5-0. Ja, da stehen wir jetzt mal, wenn du 5-0 gewinnst, dann brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, 1-2 ist am Ende besser als 0-2. Ist meine Meinung. Kalli, wie siehst du das?
Nee, die Meinung kann ich nicht teilen. Die Argumentation Argumentation ist zwar nicht falsch, aber mir wären 2-0 lieber als Bayern München, als ein 2-1. Und das nur kurz. Das ist immer ein Tor mehr. Das kannst du rechnen, wie du willst, gegen so einen Verein in dieser knappen oder aussichtlichen Zeit.
Ich glaube halt, das ist kein Unterschied. Also ich weiß genau, wie du argumentierst. Und ich weiß auch diese mentale Ebene im Rückspiel, ne? Oder jetzt auch in der Woche vor dem Rückspiel. Das ist ja ganz entscheidend, was jetzt jeden Tag so im Kopf passiert, ne? Im Grunde ist jetzt Halbzeit. So, ne? Die Bayern liegen 2-1 vorne. So, wie gehst du die zweite Halbzeit jetzt an? Ich glaube, die eine Mannschaft, nämlich Real, hat ein klares Ziel vor Augen. Ne? Sie müssen aufholen. Das macht was mit dir. Du musst nach vorne spielen. Du musst ein Tor schießen. Bayern muss verwalten, irgendwo auch, weil sie führen jetzt. Und das ist, meiner Erfahrung ist es total gefährlich.
Ich sag's scheißegal.
Nee, das ist gefährlich, weil man jetzt auch gesehen hat, dass Real Madrid im Grunde genommen noch gefährlicher, besser spielen kann, wenn sie voll motiviert sind. Und das haben sie jetzt gezeigt, dass sie jetzt da gegen Bayern München, obwohl sie verloren haben, eigentlich die Spiele, die ich mal so kurz geguckt habe, eher besser gespielt haben, obwohl sie verloren haben, Real Madrid, wie in dem ein oder anderen Spiel aus der Liga. Das muss ich schon so sehen. Die Münchner haben sicherlich einen großen Vorteil. Die fahren nach St. Pauli, haben einen riesen Vorsprung, können also jetzt, wenn der Hänger Neuer mal draußen lassen, ich weiß nicht, ob sie das machen, aber ich kann mir das vorstellen, wenn Reis und alles, der ganze Upamecano da und dann Leimer und auch hier der Stanisic rauslassen und dann auch da vorne drin, du hast ja Leute auf der Bank, die du gestern eingewechselt hast, Musiala, Davies, Goretzka, dann auch mal Bischoff, dann sind noch Trosse hier, mein Lieblingsspieler Lennart Gahl, Ito, Urich setzt ins Tor, der Kim ist noch draußen, Guerrero, also die haben dann so viele Leute, oder Jackson, dass die sagen, sie können eine zweite Mannschaft und ersparst den leicht angeschlagenen und jetzt müden Spieler grundsätzlich schon die Reise nach St. Pauli, weil du ja in der Meisterschaft gutes Polster hast. Und ich glaube, dass das jetzt in so einer englischen Woche, die so knapp kommt, auch ein Vorteil ist für Bayern München.
Ich glaube, um ehrlich zu sein, der FC Bayern wird für mich klar ins Halbfinale einziehen, weil das Momentum einfach auf Seiten des FC Bayern ist. Also ich meine, wir sehen, dass Madrid ausgeschieden ist aus dem Pokal, dass sie in der Meisterschaft 7 Punkte, zumindest Stand jetzt, hinter Barcelona sind, dass der Abeloa, wie heißt der Trainer, dass der ja auch wackelt und deutlich wackelt. Und wenn du die, ich sag das jetzt mal bewusst, die Fresse gesehen hast von Perez, die der da verzogen hat, neben dem Heiner, der ja am liebsten aufgesprungen wäre und gelächelt hat, der hat sich ja zurückgehalten, ne, der Herbert Heiner, der war ja ganz, ich will nicht sagen gastfreundlich, der war ja zu Gast, aber ich glaube, da ist der Druck unfassbar, der ist bei Real Madrid so hoch, dass sie ja zum Siegen verdammt sind und der FC Bayern aber diesen absoluten Lauf hat. Und wir sind ehrlich, ja, Neuer hat mega gehalten, aber auch der FC Bayern hätte 2-3 Tore mehr machen müssen. Ich sag, Bayern kommt für mich klar weiter.
Ich hoffe, du hast recht, dann würde ich mich auch freuen, aber jetzt haben sie ein anderes sich gezeigt, wie in vielen Spielen in der Liga, das muss man auch sehen, man kann da doch kritisieren, dass man sagt, ja, vorher haben sie ein bisschen La Paloma gespielt, jetzt geht's da Richtung Halbfinale und so, und dann werden sie richtig schwach. Also, sie waren schon gut und alle großer Glückwunsch für Bayern München, natürlich auch Manuel Neuer, dass man das Ding da 2-1 gewonnen hat. Für mich ist das Rückspiel voll offen. Ich sehe den Vorteil bei den Münchner, dass sie die Reise nicht machen müssen. Also die jetzt angeschlagenen oder auch jetzt überspielten Spieler, dass du denen hier ein bisschen Pause gönnen kannst jetzt am Wochenende und sagst, nach Hamburg, nach St. Pauli braucht er nicht. Wir haben genügend gute Spieler, die freuen sich. Die können dann auch immer mit dem Rest vom Schützenfest, der ist so gut, der ist so top besetzt, können sie trotzdem gewinnen. Aber es hat ja für die Meisterschaft für sie keine Bedeutung, ob sie jetzt gewinnen oder unentschieden spielen.
Da komme ich gerne nochmal zu. Aber Matze, das, was du sagst über Manuel Neuer im Grunde, das ist das, was du auf der anderen Seite auch über Real Madrid sagen kannst. Die Größten können auch die größten Spiele, ne? Siehe Neuer, der weiß genau, wann er da ist, ne? Und wann, ne? Auch, und welchen Spielen kann er auch vielleicht im Januar und Dezember sich mal rausnehmen, weil es hier vielleicht ein bisschen zwicken könnte, ne? Weil, die Crunch-Time kommt ab März oder Anfang April, ne? So. Und genauso sehe ich als Mannschaft auch Real, ne? Das ist eine total abgezockte, ich sag mal in An- und Abführung, alte Herren. Ne, sind natürlich auch viele super Youngster dabei, aber die wissen auch genau, wann sie welchen Hebel wie betätigen. Und daher glaube ich, es gibt eine Mannschaft, die kann jetzt nach dieser ersten Halbzeit, nach diesem Hinspiel etwas verlieren, wurde jetzt schon sehr gefeiert, ne? Das sind die Bayern. Und es gibt eine, die kann noch was gewinnen und die kann das Spiel noch drehen. Nee,
das sehe ich anders. Real Madrid kann nichts gewinnen, weil Real Madrid ist zum Siegen verdammt und der Trainer weiß das. Und wenn die da ausscheiden gegen Bayern, ist der den Job los. So einfach ist das. Also ich halte auch Real Madrid nicht für gut besetzt. Also die sind natürlich mit Vinicius und mit Mbappé und dann haben sie noch ein, zwei, die da wirklich hervorragende Spieler sind. Aber wir erinnern uns...
Bellingham auch sehr stark nach seiner Einwechslung gestern zum Beispiel.
Ja, aber Bellingham ist ja auch nicht wirklich eben, der steht ja auch nicht hundertprozentig in seiner Kraft und man muss ganz ehrlich sagen, sie haben die Abgänge gerade von Toni Kroos und auch ein Stück weit von Modric, auch wenn der ja nur noch Ersatz wurde oder Joker war, sie haben meines Erachtens diese Abgänge bis heute nicht wirklich kompensieren können. Das muss ich ganz klar sagen und ich finde halt diese DNA, die ja Real Madrid lange hatte, weil eben auch viele Spieler drei gespielt haben, die Champions League dann schon zweimal, dreimal gewonnen haben, da sind jetzt eben viele ja nicht mehr dabei, die meisten eigentlich nicht mehr. So, und ich glaube, dass das trotz allem, es ist immer noch Real Madrid, man darf sie überhaupt nicht unterschätzen und wenn die so einen Lucky Punch machen in der ersten Minute, dann wird es wahnsinnig schwer und eng, aber ich halte sie nicht für so stark, wie ich das noch vor zwei, drei, vier Jahren getan habe und das liegt daran, dass sie einfach, finde ich, nicht wirklich gut besetzt sind. Ich bin auch kein großer Fan von Antonio Rüdiger, das habe ich auch schon öfter mal gesagt. Ich glaube, dass Bayern da im Moment deutlich besser unterwegs ist. Unterschätzen sollte man sie auf keinen Fall, da bin ich ja bei euch. Aber ich halte Madrid im Moment nicht für die Übermannschaft, die sie mal vor ein paar Jahren noch waren.
Okay, also eine Aussage.
Ist meine Meinung. Die muss nicht richtig sein, aber ich finde gerade Toni Kroos, dieser Abgang, der hat ihn extrem wehgetan und den haben sie bis heute nicht kompensieren können. Und der Bellingham ist natürlich einer, der sicherlich in der ersten Saison sehr gut performt hat, aber das hat er jetzt in der zweiten Saison so ja nicht hundertprozentig bestätigen können. Und das ist ja die Qualität eines Weltklasse-Spielers wie Manuel Neuer, dass er auch mit 40 in so einem Spiel dann eine Weltklasse-Leistung abrufen kann. So, und das muss ich sagen, da bin ich gespannt, ob Madrid das im Rückspiel schafft. So, ich sage nein.
Ja, gespannt. Nee, gespannt bin ich auch. Aber trotzdem, also ich würde denen jetzt auf keinen Fall die Qualität, auch die individuelle Qualität nicht absprechen. Du siehst ja, jeder Schuss von Mbappé oder von Vini Junior, ne, geht aufs Tor, auch mit einer Schärfe und sowas. Ne? Also hätte da ein anderer Torwart drin gestanden, ich meine, ist nicht so, ne? Neuer wirklich Top-Tag, dann hätte das da vorher auch schon ein, zwei, dreimal klingeln können. Ne? So, also die haben ja ihre Torgefahr. Gut, auf jeden Fall absolut ein Spiel, das man sehen sollte.
Unbedingt. Nein, das ist ja auch geil. Das ist ja auch ein geiles Spiel, Madrid gegen Bayern. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur meine Meinung. Aber die Leute können ja mal schreiben, wie sie das sehen. Ob sie sagen, ich sehe das wie Kalli oder ich sehe es wie Tobi oder wie der Matzi. Bin ich sehr gespannt.
Ja, ich habe mal jetzt eine andere Frage, wo uns ja unsere Freunde alle schon zuhören. Sollen wir unseren nächsten Podcast nicht Donnerstagmorgen machen, damit wir das Spiel drin haben? Für mich wäre das blöd, so nämlich mit schwarzen Spekulationen am Mittwoch oder Dienstag zu machen. Ne?
Das ist ein guter Punkt, Kalli.
Ja, aber also ganz ehrlich, ich brauch das nicht, weil für mich ist ja klar, dass Bayern gewinnt. Das können wir auch jetzt schon besprechen. Nee, Dann können wir das nächste Woche senden.
Ich bin nicht im Kasperletheater, ne? Das kannst du machen, wie du willst. Das ist ein Spitzenspiel. Man hat die sehen, da so die alten Säcke, du hast ja gerade die beiden Stürmer schon genannt, dass die nochmal richtig heiß wurden, als Bellingham reinkommt. Die haben noch ein paar richtig gute Leute auf der Bank sitzen. Ich drücke Bayern München alle Daumen und Zehen, damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich hoffe, wie kaum ein anderer, dass Bayern München gewinnt. Ich bin voll Deutschland-Fan. Doch voll in diesem Spiel Bayern München-Fan. Aber ich weiß, dass das Ding noch nicht gegessen ist. Da gebe ich
dir recht. Nein, das habe ich auch gesagt. Das hab ich auch gesagt. Aber hast du gerade mit den alten Säcken, hast du da jetzt gerade Belling, hast du gerade Vinicius und Mbappé mit alte Säcke verglichen?
Ich möchte am Mittwoch kein Spekulatius placken, sondern Donnerstag Hochzeitskuchen oder Trauertochter. Schluss aus.
Kalli, du musst doch nur weil Matze jetzt sagt, dass die Bayern weiterkommen, das hat doch nichts zu sagen. Würde Lothar uns jetzt sagen, wie das Rückspiel ausgeht, dann wären wir natürlich ein paar Schritte weiter, weil der hat mir auch gefehlt. Ne? Also ich gucke so ein Spiel dann bei Prime, da stehen ja hier und da durchaus Experten. Lothar war auch im Stadion, aber ich habe nichts von ihm gehört. Also insofern können wir doch eine sehr frühe Prognose, ach Quatsch, eine Entscheidung jetzt schon mal verkünden.
Das ist richtig, Herr Lothar-Matthäus, möchte an dieser Stelle natürlich mal das Wort ergreifen, du. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war begeistert. hat vor dem Spiel des FC Bayern, das hat mich erinnert an meine große Zeit, als wir damals 1999 zunächst gegen Manchester United zwar leider nicht gewinnen konnten, aber dort natürlich in ein wunderbares Spiel, wo Mario Basler mit einem fulminanten Freistoß das 1:0 geschossen hat. Diese Stärke, die sehe ich beim FC Bayern sogar noch besser. Harry Kane war natürlich im ersten Spiel noch angeschlagen, das hat man ihm auch angemerkt, obwohl er einen Tor gemacht hat, aber natürlich noch nicht in seiner vollen Kraft. Er wird jetzt gegen St. Pauli, wird er sich die Eier schaukeln tun können, müssen, sollen, wollten, damit er dann im Rückspiel topfit ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben Lennart Gahl noch nicht auf dem Platz gesehen. Wir haben den Bischof nur ganz kurz gesehen. Wir haben Goretzka gesehen, der vom Trainer geschont wurde. So habe ich es gesehen. Und ganz ehrlich, für mich ist Real Madrid Kanonenfutter. Ich sage, es wird ein deutliches 3:1 im Hinspiel. Und dann schießen wir die Madrilenen zurück, da wo sie herkommen, nach Barcelona.
Lothar, ich hoffe, du hast recht. Die Analyse war gut, die würde ich auch voll unterstreichen. Aber du weißt ja, Glück und Pech spielen bei solchen oder Tagesform immer noch eine Rolle.
Aber nicht nur Glück und Pech spielen eine Rolle, sondern auch Manuel Neuer. Den sollten wir nicht vergessen.
Auf der Ehrentribüne im Bernabeu haben sich Lothar und Thomas Tuchel getroffen, wurde mir tatsächlich gesteckt. Tuchel in seiner Rolle als Nationaltrainer der Engländer natürlich da, hat ja auch den einen oder anderen Spieler auf dem Platz gehabt. Also da habe ich auch, das ist ja das Verrückte, das haben ja auch Leute in den Kommentaren wieder geschrieben, Matze, gerade nach diesem Rubenbauer, der ja nun wirklich seit Wochen gefeiert wird. Aber wie sehr sich auch irgendwer wünschte sich eine Konstellation, der Matze müsste, das war jetzt nicht, Lothar müsste mal Tuchel treffen, stelle ich mir auch sehr gut vor.
Was? Tuchel? Ja, Tuchel ist Freunde, ich freue mich darauf. Es ist großartig, dass ich einen Spieler wie Harry Kane habe, den ich natürlich, dem ich gesagt habe, lass den Zucker weg. Und er hat den Zucker weggelassen und wenn er sich ein bisschen mehr strafft und streckt, wenn er dann im Mittelkreis, und das ist, glaube ich, wichtig, deswegen lässt er sich auch ein Stück weit mehr zurückfallen in den Spielen, auch der englischen Nationalmannschaft, und wenn er dort im Mittelkreis es schafft, eine Raute zu bilden, die er dann im Quadrat nach vorne als Dreieck in die Box schiebt und dort die Hypotenuse gegen Null geht, dann wird der Zylinder quasi zu einem Kegel und wenn dann die Flanke kommt, dann schießt er ein Tor und das hat er alles von mir, vom Taktik-T-Rex, vom Thomas Tuchel Taktik-T-Rex.
Siehst du, Jimmy die Tulpe schrieb, der Tuchel ist immer gut, aber die Magath-Parodie ist meine Nummer eins von allen. Oder wow, Matzes Rubenbauer ist so unfassbar gut, Riesenrespekt. Hat mich auch irgendwie gerade ein bisschen sentimental gemacht, weil es mich an meine Kindheit erinnert. WM 1990 und so. Norte Magic hat er hier noch geschrieben. Ist echt Wahnsinn, ne? Ja, oder wirklich. Also wirklich schöne Kommentare. Yes. Sehr schön, das immer zu lesen. Ja, macht weiter so.
Ja. Da muss ich nochmal als Felix kurz intervenieren, weil ich natürlich als ehemalige Trainer vom FC Bayern auch dieses Spiel gegen Madrid mir angeschaut habe. Zu Hause auf meinem Flatscreen. Fernseher. Und ich sehe es ähnlich wie der Matze Knob, der für mich natürlich in dieser Dreierrunde die mit Abstand größte Fachkompetenz besitzt, auch wenn natürlich Rainer Kallmund Manager ist. Und der Grund, warum ich Matze vor Kali stelle, ist, weil Rainer Kallmund mich nie als Trainer für seine Vereine, für Leverkusen, in Erwägung gezogen hat. Und da wissen Sie, Herr Kallmund, dass das ein großer Fehler war, weil ich hätte Leverkusen schon viel früher zum Meister gemacht, aber Sie haben dann eben andere Trainer vorgezogen. Und da sage ich als Felix, das war ein Riesenfehler, Herr Kallmund, das wissen Sie hoffentlich.
Hätte das gepasst, Kalli? Magath und Leverkusen.
Nee, ich darf ja mal klar sagen, dass wir auch auf Vizemeister haben, auch hier und da Pech haben, da kannst du nichts verkaufen. Aber Bayer Leverkusen war ja vor 2 Jahren zum ersten Mal und ist auch einmalig ungeschlagen Meister. Das gab's oder nicht? Obwohl ich über die Qualitäten von Bayern München nicht eine Sekunde diskutieren will. Diese Spielerqualität hat keine Bundesliga-Mannschaft. Schluss aus, Nikolaus.
Hätte Felix Magath und Bayer Leverkusen, hätte das gepasst? Gab's da mal Berührungspunkte?
Ja, ich habe auch schon mal hier und da mit Felix gesprochen. Wir hatten einen großen Moment, also kurz bevor ich aufgehört habe, wir haben ja 2002 die drei zweiten Plätze, 2003 kamen mit einem erheblichen Strudel, sind gerade drin geblieben. Und in meiner letzten Saison, 2004, ich war ja da noch damals Mitglied der DFB-Delegation bei der Europameisterschaft, hatten wir im letzten Heimspiel, wir haben dann, Tobi, hör mal genau zu, beim deutschen Meister Werder Bremen gewonnen, ne? Und dann kam diese Knallpaarung. Das ist jetzt eine ganz wichtige Sache, wollte ich dir sagen. Dann kam diese Knallpaarung in Leverkusen. Leverkusen Vierter und VfB Stuttgart mit Felix Magath Dritter. Wir mussten gewinnen. Wir haben das Spiel knapp gewonnen und wurden 2004, knapp einem Jahr nach unserem Problem, wieder Mitglied der Champions League. Das war eine große Feier. Mich hat damals vorher schon das ZDF Sportstudio gefragt, ob ich da noch hinkommen könnte. Sag ich, gar nicht, ob wir gewinnen oder verlieren. Ist das letzte Spiel. Wir verabschieden Spiele. Wir haben unseren Abend und dann haben die gesagt, komm, wir schalten mal aus dem Stadion um 10, 11 Uhr ins aktuelle Sportstudio. Ich habe das dann gemacht auch. Zack, zack. Dann riefen die, stopp, wir haben einen Fehler drin. Sag ich, das kann doch jetzt nicht Sinn, dass ihr mit alle Profis und so weiter. Dann musste ich stehen bleiben. Plötzlich ging die Kamera an. Ich wollte gerade sprechen. Das Stadion war dunkel, Flutlicht an. Und im Mittelkreis waren mindestens, ja, 20, 30 Frauen, noch ein paar Männer. Und die haben mir ein Dankes Tanz oder Lied noch mit vorgesungen, dass ich sie in dem Jahr 2003 oder 2-2 oder 2-3, 2-4 so nicht entlassen habe, weil wir natürlich nicht mehr die Champions League spielen hatten, nicht mehr die großen in der Saison zuvor. Und habe ich gesagt, nee, wir können ja nicht die großen Spieler weiter bezahlen und die kleinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ein ordentliches, aber kleineres Gehalt, die hier sich auch rund um die Uhr mal hoch haben, die schicke ich jetzt nach Hause. Und dann haben die mir so einen Dankbarkeitstanz. Da habe ich gesagt, kommt ab, ihr kommt jetzt alle mit zur Feier zur Mannschaft und ich bin mit meiner Frau nach Hause gefahren und habe auf dem Heimweg gesagt, 2-4, das war meine letzte Tätigkeit. Die hat es nicht geglaubt. Ich habe es am nächsten Mal nochmal wiederholt. So war das. Das war ein absolutes Schlüsselerlebnis für mich.
Wow.
Ich hatte die Tränen in den Augen, weil die Mitarbeiter, die nicht gewippt worden sind, weil das natürlich nicht unberechtigt war, war nicht die Arbeit wie in den Jahren, wenn du Champions League und alles hast. Da sage ich, mir bezahlen alle Spieler voll weiter und jetzt soll ich so ein paar jüngere und kleinere und unbedeutend, also vom Gehalt her meine ich das jetzt, aber wir brauchen die Leute und dafür haben die Dankbarkeit gezeigt. Das haben die dann inszeniert, ganz raffiniert. Ich war nicht ja in dem Stadion, nur um das ZDF-Interview, Licht aus, stopp, wir müssen nochmal wiederholen. Ja, krass. Und dann sage ich, das kann doch nicht Sinn, das ist so blöd. Da ging das Licht wieder an und dann waren die Mitarbeiter alle im Mittelkreis und haben sich bei mir mit einem Tanz oder einem Lied bedankt. Da bin ich nicht mehr zur Mannschaft gegangen. Ich bin dann mit meiner Frau nach Hause gefahren. Ich war sehr gerührt und habe gesagt, ich war der letzte Tätigkeit.
Ja, Herr Kalli, und ich sage dir, ich habe immer das Gefühl, Titel gewinnen und große Erfolge in seiner Laufbahn, Karriere zu erzielen, ist das eine. Aber genauso wertvoll ist es, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen oder zu fühlen und dann auch zu sagen, selbstbestimmt zu sagen, wisst ihr was? Das war's jetzt für mich, ne? Weil es gibt jetzt gerade einen Grund.
Und weißt du, das Schönste, was passiert? Weißt du, was das Schönste? Ich habe zu der Zeit so rund 400.000, das waren ja andere Gehälter wie heute, oder 420.000 Gehalt, ihr habt da schmunzelnd gehöckt über die Jungs. Ne? Aber das war ja auch eine andere Zeit.
Na, ich nicht.
Und ich habe aufgehört. Und weißt du, was passiert? RTL ruft mich an und sagt, Kalli, mach Big Boss, eine 500.000 fürs Jahr, 11 Folgen. Ja, und dann wurde ich dann noch Botschafter für die Weltmeisterschaft, für viele Firmen. Dann ist plötzlich in dem Jahr ohne Bundesliga viel mehr verdient wie mit Bundesliga. Sowas gibt's auch. Der liebe Gott hat mir geholfen.
Matze, eine Tür geht zu. Mal sehen, was das bei dir noch bedeutet. Vielleicht sagen sie dir irgendwann bei der ersten Herren, nee, Matze, bei aller Liebe, ne? Dieses Auflegen da beim letzten Spiel, das kann auch der Platzwart machen, das reicht. Aber dann geht eine andere Tür auf.
Aber ich sage dir, das hat mal Franz Beckenbauer, glaube ich, zu mir gesagt, als ich mich mit dem mal unterhalten habe. Das war so entweder war es im Rahmen von seinem Kaiser Cup oder es war bei den Eagles, ich weiß es nicht mehr. Und da hat er gesagt, ich habe immer allen Jungs gesagt, spielt so lange, wie ihr könnt. Weil das ist die schönste Zeit und diese Zeit kommt zumindest so als Spieler nicht wieder. Und deswegen sehe ich das immer so ein bisschen. Die Frage ist immer, wir wünschen uns ja immer, dass einer, den wir in seiner Prime, wie man immer so schön sagt, als den GOAT bezeichnet haben, das auch auf Lebzeiten bleibt. So, das ist natürlich nicht möglich. Auch ein Ronaldo, ein Messi werden irgendwann sagen, jetzt reicht's irgendwie. Aber auf der anderen Seite ist immer die Frage, machst du das für deine Fans oder machst du es am Ende für dich? Und wenn du sagst, ey, ich mach das eigentlich für mich, ich selber weiß zwar, dass ich nicht mehr ganz so gut bin wie vielleicht noch vor 10 Jahren, aber ich liebe es einfach zu spielen und ich will das so lange wie möglich machen und ich versuch's auch noch bis 45, weil in Sachen Ronaldo halte ich es für möglich. Keine Ahnung, wenn sein Sohn nämlich wahrscheinlich spielt, wird er irgendwann die Binde übergeben oder so. Also deswegen hat der Kaiser mal gesagt, also spielt so lange, Freunde, ja, spielt so lange, wie es geht, weil das ist das Schönste. Ja. Und von daher würde ich jetzt einmal sagen, muss jeder für sich selber entscheiden, glaube ich. Wir wünschen uns immer, dass einer aufhört, wenn er noch ein richtig, Philipp Lahm ist ja ein Beispiel, ne? Der hat aufgehört, als er irgendwie auf seinem Zenit war und alles, boah, Philipp Lahm war ein geiler Kicker. So, ich, für mein Empfinden, hat er eigentlich zu früh aufgehört. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch weiterspielt, sage ich jetzt mal so. Und ganz ehrlich, bei Ronaldo habe ich wünsche mir bei Messi und Ronaldo, um ehrlich zu sein, und ich weiß nicht, wie die Hörer das jetzt sehen, unsere, die gerade zuhören, wegen mir kann der auch bis 70 spielen. Also ich will eigentlich gar nicht, dass die gehen. Die sind doch eigentlich so geil. Und irgendwie ist das auch so eine verlässliche Größe. Und der Ronaldo ist wieder dabei und der Messi. Wegen mir kann auch der Müller mit zur
WM. Jetzt kommt ja sein Sohn.
Ja.
Bei Ronaldo wird ja ein fließender Übergang zu seinem Sohn dann. Dann kann das genauso weitergehen, dann merkst du gar nicht, dass der irgendwann, dass das mittlerweile der Kleine den Alten ersetzt hat und dann geht's die nächsten 20 Jahre so weiter. Das wäre doch ein schöner Kreislauf.
Jetzt passt man zum Schluss ganz gut auf. Ihr könnt mir noch ein, zwei Personen nennen. Ich bin ja heute Abend jetzt am Produktionstag, das ist dann ab Donnerstag, Freitag schon passiert. Deswegen kann ich das ja jetzt sagen. Ich bin heute Abend bei Borussia Mönchengladbach als Gast, auch Rainer Bonhof mit allem, was der erreicht hat. Also er ist ja deutscher Meister, er war ein DFB-Pokalsieger, alle so UEFA-Cup-Sieger, dann mit Valencia Pokalsieger, Europa-Pokal, Weltmeister, 74 Europameister. Und dann werde ich da heute mit dem sagen, ich mache jetzt mal meine Top 11 für Borussia Mönchengladbach. Ihr könnt da noch ein oder andere dazu nehmen, wenn ich einen vergessen habe. Bei mir findet statt, das Ganze so nur mit Eltern machen, die alte Besetzung, das Gründungstrio, Dr. Helmut Bayer, Helmut Grasshoff und Hennes Weißweiler, der damals auch gleichzeitig der Chef der DFB-Trainerausbildung war. Das war das Trio. Dann kam Udo Lattek dazu, Nummer 4. Nummer 5 und 6 waren welche am Schreibtisch. Rolf Königs, 25 Jahre, 20 Jahre Präsident, 5 Jahre Vizepräsident. Stefan Schippers, 25 Jahre Geschäftsführer. Die haben den alten Böckelberg abgeschafft und ein wunderbare Stadionanlage gebaut. Von den Spielern habe ich genommen.
Tag.
Rainer Bonhof, Berti Vogts, Günter Netzer, Jupp Heynckes und... Ja, und jetzt die Nummer 11 könnt ihr noch aussuchen. Hacke Wimmer, Hannes Meyer, Max Ebel, der ist ja auch da aktuell ausgebildet worden. Ein toller Verein, ne?
Ja, aber Kalli, da fehlen mir doch auf jeden Fall, wie heißt er, Dante, wie wird der ausgesprochen? Matze?
Costa Santos. Sü, ah nee, Sü, Champions League, Sü ist ja Ronaldos, Champions League, wir holen Champions League, wir holen Meisterschaft und Pokal auch.
Kalli, letzte Frage, Marco Reus war drinne? Marco Reus?
Ja. Nein, Marco Reus war nicht bei den ersten 11, der Marco Reus ist sonst drin, das ist ja klar, ich habe ja da ohne sportliche Auswahl, da führt ja kein Weg an Marco Reus vorbei, aber bei den... Da sind ja jetzt, du darfst ja nicht vergessen, bei meinen Top 11 sind ja nur am Schluss als Spieler Bonhof, Netzer, Vogts und Heynckes, weil Heynckes war ja auch noch Trainer, Netzer, Bereuer, Bonhof ist jetzt Präsident, also unten kommen ja da noch erstens Hacke Wimmer und so, verstehst du, da hast du ja, auch Kalli, nicht vergessen.
Das sind alles Funktionäre, ich will doch Granit Xhaka, ich will
Lars Stindl. Nein, ohne Funktionäre klappt das gar nicht. Hast du das verstanden?
Kapierst du das nicht, Tobi? Mann, was ist denn los mit dir? Ehrlich jetzt.
Nicht nur blöde, nicht nur quatschen machen, die müssen was machen. Und wenn du da sagst, die das gegründet haben, Dr. Bayer, Helmut Grassoff war der erste hochprofessionelle Manager. Hennes Weisweiler war der Ausbilder, der mit alle Fußballlehrer in Köln und hat trainiert. Da kommt Udo Lattek dahin. Der König ja. als Unternehmer macht 25 Jahre Präsidium. Ja, Tobi. Und da kommen die Spieler. Bono, Fuchs, Netzer, Heinkes, Bauchtrainer, Schluss und Großteil August. So, jetzt ist Schluss.
Testegen, Kalli. Testegen, hast du vergessen. Ja.
Tobi, ich habe eine Frage an dich. Kannst du mir die beantworten, Tobi?
Nee.
Pass auf, die Frage lautet, kapierst du das nicht? Kapierst du das nicht? Was ist denn los mit
ja,
dir, Junge?
Ja, ich musste erst verstehen, unter welchen Gesichtspunkten Kalli die Top 11 zusammengestellt ja. hat. Das sind die 11 besten Manager, die je für Bayer Leverkusen gearbeitet haben. Das ist die Top 11 der Geschäftsführung, Kalli. Das ist ja die Geschäftsstellen Top 11.
München-Gladbach, nicht Leverkusen.
Das sind unverzichtbare Leute. Ihr habt doch gar keine Ahnung. Ja. Ihr habt doch nicht gearbeitet. Cookie, Fernsehen im Stadion, was dahinter läuft. Wisst ihr doch gar nicht.
Tobi, da muss ich dem Kalli recht geben. Das haben wir wirklich beide noch nicht. Und ich bin auch der Meinung, wenn du etwas noch.
Aus den 11 sind nur 2, die am Schreibtisch saßen. Dr. Helmut Bayer, Helmut Grassoff, der erste große Zampano. Dann Königs und Schippers, 25 Jahre, das sind 4 Leute. Der Königs hat das neue Stadion gebaut. Große Proteste von den Medien, von den Fans, das man weg vom Bökelberg. Das war dagegen eine Kreisklassenanlage, was die heute haben. Mit medizinischen Ausrichtungen, mit Platz und mit allem, was sie da aus dem Stadion gebaut. Und der Schippers, das sind die
Kalli, beruhig dich wieder. Kalli, beruhig dich wieder. Du hast ja recht. Wir geben dir ja recht. Und wir könnten an dieser Stelle wieder ein Quiz machen. Wie viele Namen hat Kalli gerade in den letzten 5 Minuten genannt? Das könnten wir als Quiz machen. Schreibt es bitte in die Kommentare. Wie viele Verantwortliche hat er namentlich genannt?
Alles klar, meine Freunde. Okay, tschö.
Da ist aber nochmal richtig aus dem Sattel gesprungen jetzt. Und natürlich, Matze, wenn ich an Top 11 Borussia Mönchengladbach, dass du ihm da auch direkt zur Seite springst. Wenn ich an Top 11 Mönchengladbach denke, dann denke ich an Hans-Jörg Kriens, an Hans-Günter Bruns damals, ja. auch an Juan Arango. Weißt du, so das sind so, ne? Und ja. Oder Simonsen. Ich meine, habe ich nie mehr spielen sehen, aber das weiß ich ja, was der für eine. Ne? Und Granit Xhaka habe ich ja gerade schon gesagt. Also, aber gut, Kalli hat da eine andere Sichtweise.
Das ist ja auch gut. Das ist ja auch ganz gut, dass wir jemanden haben, der uns in dem Moment einfach mal, weißt du, da hat er ja nicht Unrecht. Also ich kenne das Ganze jetzt das ganze Fußballgeschäft natürlich A, weil ich Parodien gemacht habe, weil ich natürlich genauso wie du ja auch journalistisch hier und da in diesem Bereich unterwegs war. So, und wir natürlich auch große Fans sind. Ich selber ja auch ganz viel gespielt habe, und du hast ja gehört, auch immer nochmal mittrainiere und dann noch bei der Komiker-Nationalmannschaft bin und so weiter. Wir wissen ja viel. Du ja auch. Aber das, was der Kalli da gemacht hat, da müssen wir ihm recht geben, das haben wir beide noch nicht gemacht. Und deswegen ist ja unser Podcast auch so besonders, weil er, ich würde mal behaupten, der einzige Podcast ist, der wirklich mit Geheimwissen punkten kann. Ich sag das jetzt mal so.
Pass auf, jetzt eine letzte Frage, die mir aufgeschrieben ist. Passt jetzt auch dazu, weil Marco Reus mit ihm mal zusammengespielt hat, allerdings bei Borussia Dortmund. Die Frage, die den gesamten BVB, habe ich das Gefühl, gerade interessiert. Und jetzt macht auch noch Lars Ricken das Thema quasi offiziell auf, weil er in der Sportbild diese Woche nun sagt, also Personalie Jadon Sancho, sagt er, ne, es gibt eine Liste von Spielern, bei der prüfen wir, ob sie uns besser machen können in Zukunft, weil sie den Julian Brandt auffangen müssen, den Verlust und die Scorerpunkte und die Tore. Und das machen wir auch bei Jadon im Moment, sagt er. Was glaubst du, ist der mit, ich glaube, immer noch 26 er erst, ne? War ja wahnsinnig früh damals, so der erste Vorreiter da beim BVB für eine ganze Generation an Supertalenten. So. Ne? Ist das noch, kriegt man den noch wieder aufgeheizt, diese Beziehung?
Ich glaube, und das habe ich schon beim letzten Mal gesagt, als er erneut wieder bei Borussia Dortmund aufgeschlagen ist,
was funktioniert hat, was für ein Heil
ist. Ja, und ich würde ihn wirklich langfristig versuchen zu verpflichten. Aus dem einfachen Grund, er gilt ja nicht immer als so ganz einfach und so, auch was so, ich sag mal, im Umfeld der Spiele, was man vielleicht nicht so mitbekommt und so. Andererseits muss man sagen, hat er zweimal bei Borussia Dortmund ja doch schon ganz gut funktioniert und Ich habe ja immer gesagt, Dortmund braucht Spieler, die für Borussia Dortmund stehen und die vielleicht auch über, sage mal, einen Ein-Jahres-Zwei-Jahres-Vertrag hinaus dort sein wollen und bleiben wollen. Er selber hat ja denselben Weg mehr oder weniger versucht wie ein Bellingham, wie ein Lewandowski, wie ein Haaland. Das hat aber bei ihm ja nur in England bedingt geklappt, muss man ganz ehrlich sagen. Eigentlich hat es nicht wirklich funktioniert. So, und in Dortmund scheint er ja, ja, wie soll ich das sagen, ein Umfeld vorzufinden, was für ihn spricht. Und er ist jetzt 26, das ist eigentlich ein sehr gutes Alter, um zu sagen, ich habe es jetzt zweimal probiert in England, es hat zweimal nicht so richtig hingehauen, wie ich es mir gewünscht habe, aber in Dortmund, da bin ich zu Hause und deswegen, ich würde versuchen, den Sancho für Borussia Dortmund zu verpflichten und ich würde dem auch, wenn, dann
Moment, einen
5-Jahres-Vertrag geben und sagen, du bist unser Mann, wenn er sich committet und sagt, yo, ich habe es auch kapiert, ich finde, wir sind eine gute Partnerschaft. Ich bin ab jetzt Spieler von Borussia Dortmund und ich stehe auch für diesen Verein, weil genau das meines Erachtens braucht Borussia Dortmund. Er braucht diese Identifikationsfiguren und er wäre eine. Er wäre eine, weil er schon zweimal da war.
Und Zugeständnisse natürlich macht, weil er jetzt im Moment nicht den Marktwert hat, den er damals hatte. Ist aktuell in Aston Villa ausgeliehen. Da hat aber auch 0 Premier League Tore in dieser Saison, irgendwie eine Pendel zwischen Startelf und Bank.
Er muss auch kapieren, er sagt, Mensch, ich glaube, ich hätte einfach in Dortmund bleiben sollen. So, und vielleicht ist aber auch für beide Seiten gut, dass sie festgestellt haben, miteinander läuft es doch irgendwie ganz gut. Und deswegen, ich glaube, es wäre sehr schlau. Also ich würde es machen. Also ich habe das beim letzten Mal schon gesagt.
Wenn Ricken jetzt sagt, wir prüfen, ne, ob er uns besser machen könnte, dann wird das ja ganz sicher auch beinhalten. Ich meine, seinen Charakter kennen Sie besser als ganz viele andere, weil er nun schon eine gewisse Zeit da war. Und es gibt gewisse Dinge, die brauchen Jadon Sancho, um seine Leistung abzurufen. So, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt bei ihm ist eine lange Leine. Ne? Und das jetzt, gucken wir mal kurz, wer da gerade Trainer ist beim BVB. Und ob das zusammenpasst, ob Niko Kovac einer ist, der mit dem Jadon Sancho funktioniert, harmoniert, sehe ich ein riesiges Fragezeichen.
Weiß ich nicht. Also ich sage mal so, der ist ja auch nicht blöd. Also der Niko Kovac, der wird ja wissen, wen er sich dann da ins Haus holt. Und der wird auch wissen, was der braucht, damit er funktioniert. Und im Zweifel, du musst ja nur, also diese Nummer, die er ja, glaube ich, macht, du kannst im Training Punkte sammeln und wer dann am Ende des Monats oder der zwei Wochen, weiß ich nicht, die meisten Punkte hat, der bekommt einen Tag frei. So, da spricht ja dafür, dass er am Ende weiß, was ein Spieler braucht. Nämlich Geld braucht er nicht, das haben sie schon alle genug, sondern er braucht eigentlich eine freie Zeit. Und wenn der Sancho im Zweifel auch so ein Kandidat ist, dann muss er halt nur ein System finden, dass die anderen Spieler nicht sagen, ja, das ist aber ungerecht, wieso kann der jetzt irgendwie zwei Wochen länger in Urlaub fahren? Oder zwei Tage? So, das muss er natürlich finden. Andererseits ist es so, es ist nicht jeder von seinem Naturell gleich. Das ist doch klar. So, und die Brasilianer, behaupte ich jetzt mal früher, die in Leverkusen war, ist der Kalli ja leider nicht da. Oder keine Ahnung, wo war das, in München, aber auch einige Brasilianer gehabt. Die waren auch anders. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, es war Romario, der, ich weiß nicht, welcher Trainer es war, ja, der irgendwie eher nach Rio wollte wegen Karneval und dann hat sein Trainer gesagt, also du kannst gerne nach Rio fahren zum Karneval, aber nur, wenn du im nächsten Spiel 2 Tore schießt. Daraufhin hat Romario einen Dreierpack gemacht und ist dann zum Karneval geflogen. So, und dann muss man sagen, ja, was willst du denn? Da kannst du auch einen anderen Spieler sagen, ist aber ungerecht. Sagst, ja, Alter, 3 Tore, was willst du denn? Was willst du denn? So, und deswegen glaube ich, Kovac wird da schon einen Weg finden, wenn sie von ihm spielerisch überzeugt sind und dass er ins System passt, wie man immer so schön sagt.
Die wissen ja, was er fußballerisch kann. So, ne? Also ich glaube, fußballerisch machen sie sich da wenig Gedanken bei ihm. Aber klar, hat er den Ehrgeiz noch? Also so eine Sache musste natürlich. Ne? Oder ist er, viele Spieler waren auch, nachdem sie einen Top-Vertrag unterschrieben haben und eigentlich wissen, jetzt ist ausgesorgt für dieses Leben und auch fürs nächste eigentlich, ne? Dann haben sie auch irgendwie eine Motivation verloren. Ne? Es gibt Spieler, die motivieren sich völlig unabhängig vom Gehalt. Die wollen einfach jeden Tag besser werden und so. Also das ist auch so ein Charakterthema. Ne? Und gut, das können die Dortmunder einschätzen, als Geschichte, Storytelling und so weiter, wäre natürlich Sancho BVB, egal in welche Richtung das dann geht, weil wäre natürlich auch ein super Thema für jede Schlagzeile, wenn es erstmal hapert und so weiter und so fort, aber da wäre schon toll. Also wäre besser, als wenn du jetzt irgendwie einen namenslosen Franzosen
holst,
der gerade auf dem Weg nach oben ist, aber
also mein Hauptargument ist einfach, dass Borussia Dortmund einfach einen Spieler braucht oder auch im besten Fall 2, 3, die diesen Verein repräsentieren und die ich mit Borussia Dortmund wirklich verbinde, so wie früher Hummels oder Reus oder gab es auch noch eine oder Weidenfeller und so. Dies ist natürlich nicht so einfach in dieser Zeit und wenn du da einen hast, der einfach eine DNA und eine Vergangenheit und eine Verbindung hat auch zu den Fans, dann ist das doch der Sancho. Ich würde den versuchen, wenn es natürlich wirtschaftlich stemmbar ist, zu holen.
Ja, die Gerüchte, die es da noch gab um Nick Woltemade, ne, der bei Newcastle United jetzt in der zweiten Saisonhälfte nicht so funktioniert, ob man den vielleicht ausleihen könnte und sowas, den hat er auch, hat Ricken da in der Sportbild relativ kleinen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, nee, das Profil haben wir komplett, ne, wir sind vorne super aufgestellt. Auch Füsnik Aslani, den ich ja wahnsinnig spannend finde, da aus Hoffenheim, wobei Hansi Flick nun auch schon dran sein soll für Barcelona, die kurz davor sind, wieder Meister zu werden in Spanien. Fände ich auch gut, aber hat er eigentlich auch gesagt, eher kalte Spur und so. Also es war schon ganz interessant, was man da.
Aber der wollte mal, wenn der jetzt nach Dortmund wechselt, der ist ja ein junger Kerl. Ja,
warum soll der jetzt nach einem Jahr gehen? Der hat doch da gut eingeschlagen. Ich meine, dass so,
der
jetzt
und der geht ja nicht nach Dortmund, um dann da 9 Jahre zu bleiben, sondern wenn, dann geht der nach Dortmund, der wollte mal, weil er merkt, ach, da in bei Newcastle, das läuft nur bedingt. Ich brauche erstmal wieder so ein bisschen wie damals der Götze nach Eindhoven. So, dann geht der halt mal nach Dortmund, dann spielt er 2 Jahre, dann will der doch auch wieder weg. Also das ist meines Erachtens, wenn du jetzt jemanden suchst, der den Verein repräsentiert, ist das der Falsche. So, da fände ich den Sancho deutlich besser. Ist natürlich eine ganz andere Position, das ist ja logisch, aber ja, so würde ich das jetzt im Moment bewerten.
Ja, ist ja nachvollziehbar. So, jetzt sag mal eben zum Abschluss hier, weil diese ganzen Leute, die da die Parodien feiern von dir und sich, die welche Fußballlegenden tauchen bei dir in der Live-Tour bei Spitzenreiter auf?
Alle. Hallo. Ja, na, es kann auch schon mal sein, dass ich eine vergessen habe oder so, dass ich dann irgendwie im Eifer des Gefechts und dann sagt einer, oh, ich hätt mir gerne den, keine Ahnung, wen noch gewünscht, ja, und da mache ich das dann im Zweifel, wenn ich später noch Autogramme schreibe oder so, mache ich das. Es gibt ja auch ein VIP-Ticket, da kann man sich sozusagen schon vor der Show mit mir treffen. Da mache ich das, wenn das einer möchte, natürlich auch gerne. Also wenn einer sagt, ich will so eine kleine Exklusivvorstellung, dann ist das auch immer möglich, wenn wir vorher da treffen wir uns, dann gibt's ein kleines Präsent, dann gibt's auch ein Sektchen, dann zeige ich denen die Bühne und das dahinter.
Nee.
Ja, sicher dat. So, und da ist das auch möglich, aber ich versuche natürlich auch alle irgendwo zu bedienen, die dann da sind und die Parodien dann auch logischerweise entsprechend abzurufen und zu präsentieren. Aber kommt vorbei.
Da ist der Matze dann auch ein Münzautomat, möchte ich sagen. Da wirfst du dann einen Euro rein und dann kommt unten ein Magath raus. Oder
ja, nicht ganz, aber du weißt.
Oder ein Tulpengeneral.
Tulpengeneral! Ja. Ja, das ist absolut richtig. Schau, wir können auch sprechen, wenn ihr kommt für den Auftritt von dem Matze. Ich bin auch da und ich freue mich auf die ganze, wie sagt man, die Mutti. Auf die Mutti. Tod oder Gladiole.
Ja. So ist es. Das gilt für die Bayern. So, da gucken wir hin. Kalli hat jetzt angesagt, wir sollen nächste Woche einen Tag später aufnehmen. Also wir können ja dann, macht ja schon Sinn dabei, Bayern Real. Dann würde ich sagen, dann erscheint die nächste Folge erst im Laufe des Donnerstags. Wir geben natürlich Gas. Ne, wir werden Timo und seine Gang da nochmal mit ein paar Steroiden füttern. Und dann kommen wir ein paar Stunden später. Aber haben halt den fulminanten Bayern-Sieg einfach
da. Wollte ich gerade sagen.
Finde ich gut.
Ich freue mich, Tobi. Und weiter, beschreibt uns weiter. Wir lesen es auch gerne immer wieder vor. Wie hat's euch gefallen? Bitte schreiben. In den Kommentaren.
Großen Kuss.
Dein Julius.
Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.